Diese Episode wird unterstützt von den Immobilienfreunden. Du hast Erfahrungen gesammelt im Immobiliengeschäft, ob in Buy and Hold, in der Aufteilung, im Handel oder im Neubau, dann könnte das hier genau das Richtige für dich sein. Die Immobilienfreunde sind ein Club, in dem sich erfahrene Investoren und Unternehmer regelmäßig auf Events treffen, in Deutschland oder im Ausland, für echten Austausch auf Augenhöhe, gemeinsame Case Studies und gegenseitige Unterstützung. Wenn du das suchst, findest du weitere Informationen auf immobilien-freunde.de und jetzt wünschen wir dir viel Spaß mit der Episode von heute. Kirchliche Immobilien, die große Chance für kreative Investoren. Die Zahl der Christen in Deutschland geht immer weiter zurück. Die Kirchengemeinden werden immer kleiner und gleichzeitig verfügt die Kirche aber über große Immobilienbestände. Gibt es hier neue Chancen im Immobilienmarkt? Das ist unser Thema und hier kommen die Fragen im Einzelnen. Wie entwickelt sich die Zahl der Christen in Deutschland? Wie viele Immobilien gehören den Kirchen in Deutschland? Gibt es Beispiele für den Verkauf von Immobilien durch die Kirche? Werden auch Sakralbauten verkauft? Und sind kirchliche Immobilien für Investoren interessant? Die Antworten auf all diese Fragen und einige mehr findest du in dieser Episode der 1A Lage. Und nun wünschen wir dir spannende Insights und gute Unterhaltung. Viel Spaß! Gemeinsam mit den Immobilienfreunden, dem exklusiven Club für Immobilieninvestoren und Unternehmer, präsentieren wir euch die 1A Lage. Das ist der Podcast, um sich wissenschaftlich fundiert und unterhaltsam über neue Trends, ökonomische Einordnungen und Strategien rund um die Immobilienwelt zu informieren. An den Mikrofonen sind eure Volkswirte Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft und Hauke Wagner, Projektentwickler aus Hamburg. Das bin ich. Moin und herzlich willkommen hier bei uns in der 1A Lage, der Immobilien-Podcast. Und heute haben wir ein heiliges Thema. Es geht um die kirchlichen Immobilien. Das wollen wir uns mal angucken aus der Investoren- und Immobilienentwicklerbrille. Und dafür brauchen wir ihn natürlich, unseren Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Moin. Mein lieber christlicher Michael.
Hallo lieber Hauke, grüß dich.
Bist du noch in der Kirche eigentlich?
Ich bin noch in der Kirche, ja.
Sehr, sehr gut.
Du
katholisch
auch?
Katholisch oder evangelisch?
Katholisch.
Katholisch, natürlich. In NRW muss man irgendwie in der katholischen Kirche sein. Nee, ich bin tatsächlich ausgetreten. Aus der evangelischen wohlgemerkt. Irgendwann mal hat mich das dann doch sehr genervt, dass ich so viel Kulissensteuer bezahle. Aber das ist ja auch, kann man ja. Aber ich glaube, aus der Nummer Christ zu sein, kommst du nicht raus, wenn du getauft bist. Insofern bleibe ich der christlichen Gemeinschaft zwar treu, aber ich zahle nicht mehr die Steuer. So, lass uns mal genau über dieses Thema sprechen, nämlich wie entwickelt sich eigentlich die Zahl der Christen in Deutschland?
Ja, vielleicht bevor ich jetzt auf die Zahlen eingehe, ne? Warum dieses Thema eigentlich? Und ich bin zweimal jetzt schon auf dieses Thema gestupst worden. Das letzte Mal bei einem Immobilienkongress, wo ich mit einer Repräsentantin des kirchlichen Siedlungswerks der evangelischen Kirche zusammen war, die mir eben von diesem Thema berichtete und sagte, wie relevant das doch tatsächlich ist und wie sehr sie sich darum kümmern, eben diesen Immobilienbestand in die Zukunft zu führen, aber eben auch mitunter zu verkleinern. Ja? Und ich finde, das ist ein ganz, ganz spannendes Thema, das viele nicht so im Blick haben. Aber ich glaube, da wird in den nächsten Jahren tatsächlich einiges passieren. So, und woher kommt das? Naja, Hauke hat es gesagt, er ist ausgetreten. Und da ist er nicht alleine, ne? Das sind viele. Wir haben in Deutschland Ende 2025 noch 36,6 Millionen Menschen, die einer der beiden großen christlichen Kirchen anhören. Das verteilt sich etwa pari pari auf Katholiken und Evangelen. 19,2 Millionen Katholiken und 17,4 Millionen, die evangelisch sind. So, und wenn wir jetzt aber alleine auf das letzte Jahr schauen, dann sind 1,13 Millionen Menschen ausgetreten. Ja, also entweder sie sind eben verstorben, das kann natürlich auch sein, und es kam nicht genug nach, oder es gab eben auch entsprechende Austritte. Und das heißt, natürlich ist das enorm, ja, die Kirchen verkleinern sich hier enorm. Wir haben Ende 2021 ist die Zahl der kirchlichen Mitglieder in Deutschland erstmals unter die 50%-Marke gefallen. Heute sind es 43,8 Millionen. Also das heißt, das ist wirklich eine enorme Entwicklung, die wir da haben. Und es trifft das Ganze eben von zwei Seiten. Das sind einerseits die Kirchenaustritte. Das waren alleine in der katholischen und in der evangelischen Kirche fast 700.000. Und es ist eben die Demografie, die Menschen sterben weg und es kommen weniger Christen nach, sprich es werden weniger Kinder getauft. Aber natürlich, darüber haben wir auch letztes Mal noch bei der Fragenfolge gesprochen, es sind ja insgesamt auch weniger Geburten, die wir haben. So, und das heißt, da ist natürlich dann eine entsprechende Dynamik drin. Und wenn man sich dann eben klar macht, Kirchen gehört natürlich auch eine ganze Menge an Immobilien, aber wir haben immer weniger Kirchenmitglieder, bedeutet das ja automatisch, dass du da auch eine gewisse Überkapazität hast in dem Markt. Und ich glaube, das ist wirklich ganz, ganz spannend.
Genau, wobei ich muss noch mal einen kleinen Nebenbemerkung machen. Es hört sich so an, als wenn ich das nur wegen der Steuern gemacht habe. Das ist sicherlich auch ein Grund. Aber das, was mir in Wahrheit gar nicht gepasst hat bei dem, was die Kirchen getan haben, vor allen Dingen der evangelischen, ist die Einmischung in Politik auf eine sehr einseitige Art und Weise, als wäre das nicht sozusagen eigentlich der christliche Ort, in dem sich alle Christen versammeln müssten, egal welcher politischen Couleur sie sind. Und diese politische Einmischung missfällt mir massiv. Das war ganz besonders unangenehm während der Corona-Tage, also während der Pandemie, aber auch danach finde ich so diese Kommentierung von das ist richtig und das ist nicht richtig im politischen Kontext, das steht der Kirche nicht so besonders gut. Und das war am Ende der Grund, als ich mich mal wieder sehr darüber geärgert habe. Und ich war immerhin mal in der Synode, also ich war durchaus in der Kirche engagiert. Kann mir nicht vorwerfen, dass ich da mich nicht voll engagiert habe. Aber das war so ein Moment, wo ich dachte, nee, das ist nicht in Ordnung. Also dieses Mandat haben sie nicht. Sie sind sehr wohl für den christlichen Glauben zuständig, nicht aber für die tägliche Politik. Und da haben sie nichts verloren. So, natürlich, also so. Das wollte ich zumindest noch mal hinzugefügt haben, nicht, dass das
nur
noch.
Ich habe da letztens den schönen Begriff der Verzwergung gehört. Ja, wenn die Kirche sich zu sehr in die Alltagspolitik einmischt, dann verzwergt sie sich, weil sie sich dann eben mit Themen auseinandersetzt, die gar nicht auf ihrer Flughöhe sind. Ne? Sondern du hast recht, ne? Es geht um die grundsätzlichen Dinge natürlich, aber jetzt zu sagen, wir sind unbedingt fürs Tempolimit oder wir sind unbedingt dafür, dass der CO2-Preis erhöht wird oder ähnliches, das finde ich auch unangemessen.
Ja, oder auch irgendwie, ich bin jetzt dafür, dass sich alle Menschen impfen lassen und so. Also da sind so Momente drin gewesen, die ich schwierig fand. So. Also das ist so, genau, Verzwergung ist auch ein Thema, aber das gehört da einfach nicht hin irgendwie. Der christliche Glaube soll uns ja einen. Und wenn nun diejenigen, die christliche Glaubensrichtung inhaltlich und thematisch tragen, dann möchte ich gerne mich da auch wiederfinden können und nicht nur, wenn ich einen politischen Glauben habe, so. Ende dieses Kommentares. Gut, die Christen werden also weniger aus mannigfaltigen Gründen, bestimmt auch wegen der Steuer, aber nicht nur. Und nun ist aber die Frage, du hast es gerade schon gesagt, wie viele Immobilien gehören den Kirchen in Deutschland denn? Also ich meine, die Kirche ist ja sozusagen, die katholische vor allen Dingen, ein so großer Immobilienkonzern, dass sie einen eigenen Staat haben. Ne? Das hat kein anderer Immobilienkonzern hingekriegt, aber die Kirche sehr wohl. Und die stehen wirklich an 1A-Lagen, das kann man auch nicht anders sagen, mittendrin, überall. Also das ist nicht schlecht, nicht schlecht. Okay, die Bauten sind ein bisschen sperrig, manchmal zieht's auch und meistens ist es zu kalt, aber so, wenn man das mal als Immobilienkonzern denkt, haben die schon einiges richtig gemacht. Das kann man mal so zusammenfassen.
Ja, ja. Und natürlich langen Atem bewiesen, ne? Über Jahrhunderte diesen Vermögensbesitz aufgebaut. Auch das schafft ja nicht jeder, ne? Naja, aber tatsächlich, die Kirchen sind wirklich Grundbesitzer, wenn man so will. Also beiden großen Kirchen zusammen gehören etwa 150.000 bis 160.000 Gebäude. Ja, also nur Gebäude. Die evangelische Kirche hat etwa 75.000 Gebäude. Davon sind nur etwa 21.000 klassische Kirchen oder Kapellen. Ähnlich sieht's aus bei der katholischen Kirche. Gibt immer nur so Schätzungen, ne? Weil so ganz transparent sind die Kirchen da ja nicht. Die haben etwa 75.000 bis 80.000 Gebäude und davon etwa knapp 25.000 sind Kirchen oder Kapellen. Also nur 30% des Gebäudebestands sind die sogenannten Sakralbauten, also die Kirchen. So, und der Rest verteilt sich auf Pfarrhäuser, Gemeindezentren, Kitas, Schulen, Krankenhäuser, Verwaltungsgebäude und Mietwohnungen. So, und Mietwohnung ist spannend, ne? Alleine die katholische Kirche hat alleine etwa 130.000 Wohnungen im Besitz. Ja, also ist damit einer der größten Vermieter auch in Deutschland. Aber wie gesagt, eben auch zahlreiche Funktionsgebäude. So, und der Grundbesitz, ja, ist natürlich auch gewaltig. Also ich habe hier die Zahl gefunden, zusammen besitzen sie etwa 825.000 Hektar Land. Ja, das heißt etwa 2,3% der Gesamtfläche Deutschlands. So, und das sind Landwirtschaftsflächen, das sind Wald, aber das sind teilweise auch Friedhöfe. Ja, all das gehört quasi mit dazu. So, und wenn wir jetzt die Demografie einfach vorausschreiben, ja, und eben gerade auch die Dynamik, die wir bei den Kirchenaustritten, aber auch damit haben, dass immer weniger Menschen in der Kirche tatsächlich sind, dann kann man davon ausgehen, dass bis 2060 die Kirche sich etwa von einem Drittel der Gebäude trennen wird. So, und da ist tatsächlich ja einiges, was schon passiert, wo wir einfach feststellen, naja, die Kirchen werden zusammengelegt, ja, zwei Gemeinden werden zu einer, es werden dann eben auch die Gebäude entsprechend abgestoßen. Wir haben da sehr viel, gerade in Ostdeutschland ist auch eine große Dynamik drin, aber auch in vielen anderen Regionen. So, und das heißt, da kommt einfach eine ganze Menge auf den Markt.
Das ist auf jeden Fall mehr, als ich erwartet habe, ehrlicherweise. Ich wusste, die sind groß, aber dass sie so groß sind, das ist schon. Trennen sie sich denn? Das ist ja die eigentliche Frage. Nur weil sie weniger Mitglieder haben und der Staat treibt jetzt die Mitgliedsbeiträge nicht mehr ein, aber oder treibt sie ein, aber immer weniger. Trennen sie sich denn von ihren Gebäuden oder ist das eher so ein Ding, wo die sagen, ja, reicht noch mit den Einnahmen und irgendwie ist ja auch jede Immobilie, wenn sie jetzt nicht gerade ein Sakralbau ist, ist ja auch ein Business Model in itself und wir haben ganz gut vermietet und müssen wir eigentlich gar nicht. Oder sagen sie dann auch so, ah nee, möchte ich eigentlich gar nicht mehr im Portfolio haben, verkaufen wir jetzt.
Also man muss sich ja nur klar machen, dass die Finanzierung der Kirchen ja über die Kirchensteuer stattfindet. Du hast es ja angesprochen. Und wenn alleine im letzten Jahr 1 Million Menschen weniger Kirchensteuer zahlen, bedeutet das natürlich einen entsprechenden Einnahmeverlust. So, und jetzt hast du natürlich ein paar Anlagen wie eben diese 130.000 Wohnungen, die auch einen gewissen Ertrag abwerfen, wobei man sagen muss, gerade die Kirchen vermieten auch oftmals unterhalb des Marktniveaus. Ja, also das heißt, das ist natürlich auch nicht unbedingt der große Renditebringer, sondern hat man viele andere Bauwerke, die eben relativ, die eigentlich nur kosten. Also zum Beispiel das Gemeindezentrum, dann das Pfarrgebäude, ne? Also wo der Pfarrer lebt. So, und wenn da einfach gar kein Pfarrer mehr ist, kein Priester mehr ist, dann macht das irgendwann auch keinen Sinn mehr. Dann kann man sagen, ich vermiete die. Oder man sagt eben, naja, wir verkaufen die eben, damit wir uns auf unsere Kernaufgaben, zum Beispiel die Kindergärten, die Schulen, was auch immer, noch konzentrieren können. Ja? Und insofern gibt's da tatsächlich einen lebhaften Markt. Was ich ganz spannend fand, es gibt tatsächlich auch eigene Plattform, wo solche kirchlichen Gebäude verkauft werden. Also es gibt die Plattform kirchengrundstücke.de, da kann man draufgehen. Wow. Das sind gerade Gebäude aus Thüringen oder Brandenburg, wo eben ehemalige Pfarrhäuser dann verkauft werden. Ja, für Preise zwischen 100 und 500.000 Euro. Dazu gibt's natürlich auch einen Verkauf an die eigene Familie, an die eigenen Subunternehmen, wenn man so will, ja, die Diakonie oder Caritas, die eben für Kitas oder für andere Sozialwohnheime oder Seniorenwohnheime eben auch solche Wohngebäude brauchen. Da finden eben auch tatsächlich Verkäufe statt. Und was eben auch häufiger gemacht wird, ich habe ja gesagt, es gibt auch groß viele Flächen, die die Kirchen haben, da wird teilweise auch als Erbbaurecht dann verkauft. Also das heißt, viele Gebäude oder viele Projektentwickler, die Gebäude bauen und das oftmals mit Erbbaurecht, steht oftmals kirchlicher Grund und Boden auch dahinter. Auch das quasi als Einnahmequelle, um eben hier letztlich Zusatzeinnahmen zu generieren. Aber tatsächlich diese Pfarrhäuser und Gemeindezentren und Ähnliches, da wird schon einiges verkauft tatsächlich. Und das sind natürlich auch Lagen, die oftmals natürlich sehr zentral sind. Ja, also die Kirche typischerweise natürlich im Dorfzentrum, im Stadtzentrum und nah dran oftmals dann eben auch die Pfarrgebäude. Ja, und das sind alleine deswegen natürlich schon spannende Immobilienanlagen, die da peu à peu quasi auf den Markt kommen.
Wer betreibt dieses Portal? Weißt du das?
Ich glaube, das ist, glaube ich, die evangelische Kirche, die das selber betreibt.
Okay, interessant.
Also das heißt, die haben
das. Also es ist eine offizielle Seite.
Ich glaube, das ist eine offizielle Seite, ja. Also ich war mal drauf, also sie wirkt sehr seriös. Und du kannst dich da eben mit beschäftigen und da deine Angebote auch einreichen.
Dann ist natürlich die große heilige Frage ist, komme ich an die besten Lagen? Was ist mit den Sakralbauten?
Die Sakralbauten, das ist natürlich das ein ganz großes Thema. Und da ist es natürlich deutlich komplizierter, weil diese Gebäude stehen natürlich oftmals unter Denkmalschutz und die Kirche möchte natürlich eine würdige Nachnutzung. Also typischerweise keine Diskotheken. Ja, zum Beispiel, oder keine Spielhallen oder ähnliches. Ist interessant übrigens, in den Niederlanden gibt es das Thema durchaus auch. Ne? Und da gibt es durchaus auch einige Diskotheken mittlerweile, die in ehemaligen Kirchen sind. Ja, also die haben da noch weniger Berührungspunkte. Hier würde man aber sagen, naja, es muss eine würdige Nachnutzung geben. So, aber da gibt es durchaus Beispiele. Das erste Beispiel wird dir gefallen. Es gibt zum Beispiel die Kletterkirche in Mönchengladbach. Ja, ja. Da wurde also eine Kirche als Kletterhalle umgebaut. Also vielleicht ja mal für eine Premium-Pedal-Anlage, ne, ist das auch eine Idee. Ne? Also findet durchaus statt. Es gibt dann natürlich sowas wie Event-Locations. Die Martini-Kirche in Bielefeld ist eines der Beispiele. Da kann man eben Hochzeiten, Firmen-Events oder kann man auch als Restaurant nutzen. Ja? Auch sowas wird gemacht. Es wird teilweise auch zu Wohnraum umgewandelt. In Berlin Tempelhof gibt es da beispielsweise die Kirche St. Johannes Capristan. Da sind Wohnungen entstanden. In Leverkusen ist es die Johanneskirche, ja, wo heute eine Kindertagesstätte sein soll zukünftig. Gibt teilweise auch einen Abriss und Neubau. Auch das passiert teilweise. Also, und ich fand es ganz interessant, also seit 1990 wurden bereits über 1100 Kirchengebäude offiziell als Sakralbau aufgegeben. Ja, und das ist durchaus viel. Und ein Viertel wurde abgerissen und der Rest wurde verkauft oder umgewidmet. Also da passiert tatsächlich was in dem Umfeld. Und das werden tendenziell eben bis 2060, ja, so lauten die Projektionen, ja deutlich mehr. Also wenn wir das hochrechnen, ne, alleine von dem 30% Gebäude sind Sakralbauten, 25.000 hatte ich vorhin gesagt, ob es nun wirklich 30% sind, die da noch aufgegeben werden, aber da, ich denke mal, mehrere Tausend könnten schon noch auf den Markt kommen.
Ja, und also du hast gesagt, würdige Nachnutzung, so. Also Pedalanlage fände ich eine super Idee. Ich werde auf jeden Fall gleich mal auf das Portal schauen, mal gucken, ob wir irgendwo eine Kirche ergattern. Das könnte ja auch total interessant sein, auch ein total interessantes Spielerlebnis, ne? Die Ballhöhe, also die Flughöhe des Balls ist ein Traum. Aber ist das unter diesen ganzen Nebenbedingungen überhaupt auch wirklich interessant für Immobilieninvestoren? Also ist das etwas, wo man sagt, ja, da gehen wir rein. Ich meine, klar, so Verwaltungsgebäude, Gemeindezentrum, wenn die abgängig sind, sind normale Gebäude, Wohnungen, Kitas, Schulen, so. Aber ist so ein Sakralbau wirklich interessant? Erzähl mal. Also unter welchen Gesichtspunkten ist das etwas, wo ich sagen würde, ja, damit fette ich jetzt mein Portfolio an?
Ja, es ist natürlich ein besonderer Charme, ne? Also ich glaube, du brauchst schon eine gute Idee. Und nur das wird alleine wahrscheinlich nicht funktionieren. Und dann kommt es natürlich auch darauf an, wo das ist. Also es ist natürlich ein Unterschied, ob das jetzt ein Sakralgebäude in Berlin ist oder ob das nun auf dem platten Land ist, in irgendeinem Dorf, wo du vielleicht sowieso Schrumpfungstendenzen hast. Also ich glaube, da muss man fein unterscheiden. Aber es ist natürlich schon so, oftmals hat man eben um die Kirche herum ja so ein gewachsenes Zentrum. Ja? Also die Kirchen stehen nun mal sehr zentral. Und das ist eben spannend. Und gerade wenn man dann mehrere Gebäude erwerben kann, ist das natürlich ein wirklich, ja, für einen Bauträger mitunter natürlich ein ganz, ganz spannendes Objekt, ne? Also es ist halt ein großer Unterschied, ob man an den Stadtrand gehen muss oder ob man wirklich im Zentrum etwas schaffen kann, wo wir eben auch die Anbindung haben. Aber natürlich die restlichen Parameter müssen eben auch funktionieren, ne? Also es braucht weiterhin natürlich die entsprechende Nachfrage auch nach der Wohnnutzung. Oder wenn du es als Event-Location oder ähnliches nutzt, brauchst du natürlich auch die entsprechende Nachfrage. Aber wenn das gegeben ist, kann das eben durchaus spannend sein. Ja, und auch natürlich, was das Erbbaurecht angeht, auch da gibt es sicherlich gute Möglichkeiten, weil die Kirchen eben auch sehr zentrale Grundstücke mitunter haben. Und auch da lässt sich eben mitunter was machen. Wobei Erbbaurecht bin ich immer ein bisschen skeptisch, ne? Also die Preise sind teilweise da auch sehr hoch. Der Erbbauzins ist teilweise durchaus üppig, ja, richtet sich ja letztlich auch nach dem Zinsniveau. Also auch da muss man natürlich aufpassen. Aber es gibt eben eine ganze Menge Möglichkeiten. So, und wenn wir jetzt gerade mal auf die Umnutzung dann schauen, wenn du ein spannendes Kirchengebäude hast und du eine spannende Idee hast, was du damit machen möchtest, beispielsweise du möchtest exklusive Wohnungen daraus machen, ja, und hast da gute Ideen, wie du das Gebäude eben architektonisch weiter nutzen kannst, glaube ich, lassen sich da schon sehr attraktive Loftwohnungen auch bauen oder ähnliches, ne? Und vieles geht aber natürlich in den Bereich Pflege und Soziales. Ich glaube, das ist was, wo die Kirche natürlich gerade auch versucht, hinzuwirken, dass eben diese, nicht die Kirchen unbedingt, aber zum Beispiel die Pfarrgebäude dann eben in sozialen Zwecken weitergenutzt werden können, als Seniorenheim beispielsweise oder als Kindergarten. Das ist, glaube ich, das, was die vor allen Dingen versuchen. Aber das wird eben auch nicht an allen Stellen gelingen. Und ich glaube, das ist eben die Chance für eben Investoren, die da kreativ sind, die da mutig sind, die mit dem Denkmalschutz auch mitunter umgehen können und dann eben spannende Ideen umsetzen wollen.
Die für mich interessanteste Frage ist, ich habe mir das genau noch nie angeguckt, muss ich an dieser Stelle zu meiner Schande gestehen, aber was hat man denn da eigentlich für Gebietsausweisungen? Also was steht im B-Plan drin, wenn da so eine Kirche drin ist? Normalerweise sind ja die Kirchen deutlich älter als die Aufstellungen der Bebauungspläne. Ist es dann Sondergebiet Kirchen sondern, was ist das?
Das kann ich dir jetzt tatsächlich auch nicht sagen. Also das ist sicherlich etwas, womit man sich da auseinandersetzen muss. Ich glaube auch, dass so ein Thema auch in der Stadt natürlich sehr emotional behandelt wird. Ne? Also wenn du da...
Als du Berlin sagtest, dachte ich so, na klar, da wird bestimmt keine Loftwohnung in der Kirche entstehen. Auch keine...
Naja gut, gerade Berlin ist da natürlich... Also ich glaube, in München wird es schwieriger sein als in Berlin.
Mutmaßlich. Wobei ich glaube, in München, ohne jetzt irgendwelche Vorurteile zu sehr schüren zu wollen, aber da hat man wahrscheinlich auch noch eine Christendichte, die ausreichend Mitgliedsbeiträge akquiriert. Also mutmaßlich.
Weiß ich ja nicht. Aber auch auf den, also auch in Bayern habe ich mir sagen lassen, im ländlichen Raum passiert da auch einiges. Und da werden auch durchaus Gemeinden zusammengefügt und letztlich verkleinert, weil einfach die Zahl der Kirchenmitglieder nicht ausreicht, um das alles zu tragen. Also auch in so einer Region, die durchaus noch sehr, sehr stark christlich verankert ist, gibt es Schrumpfungstendenzen.
Ja gut, das mit den B-Plänen müssen wir uns mal raussuchen. Das interessiert mich sehr. Da schaue ich nachher mal rein. Was ist das eigentlich? Wahrscheinlich irgendwie Sondergebiet. Aber das klingt, ja, weiß ich auch nicht. Interessant. Na gut. Gut, dann sind wir gespannt auf eure Zuschriften, wer von euch eine Kirche in irgendeiner Form nachgenutzt, umgenutzt hat oder weggeräumt hat, wie das gelaufen ist mit der, wie heißt das formal korrekt, wenn das nicht mehr heiliger Boden ist, dann wird das
kein entweiht. Kein Sakralbau mehr, ja genau,
nee, es wird entweiht, ja. Nee, ja doch, wahrscheinlich, oder?
Ich überlege, ob das der richtige Fachterminus ist, aber im Endeffekt ja.
Entgöttlicht. Wie auch immer das genau
bezählt. Aber Ja, aber es ist natürlich schon auch, also auch für die Kirche ist das natürlich schwierig. Da scheut man sich natürlich auch solche Entscheidungen zu tätigen. Aber ich fand es auch erstaunlich. Also wenn man da ein bisschen recherchiert, dass das schon bei 1100 dieser Kirchen passiert ist, Sakralbauten passiert ist. Geht ja auch teilweise um Klöster, ne, die auch mitunter aufgelöst werden müssen. Also da ist einiges im Schwange und das finde ich einfach so spannend an dem Thema. Ne? Also wir haben natürlich so unseren Fokus auf die Großstädte, auf den typischen Wohnungsmarkt, aber man sieht einfach, der Immobilienmarkt ist total vielfältig, total bunt und ich glaube einfach, da ist auch vieles, was sich verändert und daraus kann man durchaus seine Chancen ergreifen und letztlich werden auch innovative, spannende Konzepte gebraucht, um zu überlegen, wie führen wir denn diesen Bestand, diesen spezifischen Bestand, dann quasi ins nächste Jahrhundert.
Das ist ein gutes Beispiel für sozusagen Hidden Champions. Ne? Wie gesagt, ich sagte es schon mal, das ist ein Konzern, der so viele Immobilien hat und total in der Nische. Ne? Also nischiger geht's kaum. Okay, nun hören wir auf zu bashen. Also, ich danke dir für dieses spannende Thema. Ich danke dir da draußen für dein Interesse. Ich bin gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Schreibt es uns in die Kommentare oder gerne auch per E-Mail. Die E-Mail-Adresse findest du unten in den Shownotes, wie immer. Und wenn ihr mögt, sind wir nächste Woche Donnerstag auch wieder für euch da. Ab 4.59 Uhr sind wir online. Danke, Michael. Danke dir da draußen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss zusammen.
Du bist Immobilieninvestor oder Unternehmer und suchst nach einem hochkarätigen Netzwerk, um dich mit Gleichgesinnten auszutauschen? Dann sind die Immobilienfreunde genau das richtige Format für dich. Informiere dich noch heute über eine Mitgliedschaft in dem exklusiven Immobilienclub auf www.immobilien-freunde.de. Sämtliche weiterführenden Links findest du auch unten in den Shownotes, genau wie Kontaktmöglichkeiten sowohl zu unserem Kooperationspartner, den Immobilienfreunden, als auch zum Team der 1A-Lage.